3:0 in der Wüste oder mein Lebensgrund. Das ist das Predigtthema heute zu dem Gottesdienst, den der biblische Unterricht gestaltet. Biblischer Unterricht gemeinsam hier von der evangelischen Krishona Gemeinde in Mücke, Sellenroth und der Seibertenroth und der Stadtmission in Lauterbach. Ich finde das klasse, dass das zusammen so geschehen kann. Mit Jochen zusammenzuarbeiten ist prima. Und ich freue mich über diese Zusammenarbeit. Aber das ist nicht nur der BU-Gottesdienst. Es ist mehr. Es ist heute nämlich auch das Jahresfest. Das 111. Jahresfest hier in Sellenroth. Vor 111 Jahren wurde diese Gemeinde hier im Ort gegründet. Und wir feiern den Gemeindegeburtstag zusammen. Und haben gesagt, das ist doch ein prima Anlass, um da Gäste zu einzuladen, nämlich euch aus Lauterbach. Und wir freuen uns, dass ihr das mit uns feiert. Denn uns verbindet was. Nicht nur, dass wir zu demselben Verband gehören, zum Krishona Gemeinschaftswerk, sondern uns verbindet unsere Identität in Jesus Christus. Durch ihn verbunden sind wir Teil einer Familie. Weil wir einen Vater haben, sind wir Schwestern und Brüder. Ob wir aus Lauterbach kommen, aus dem Iran, Irak, wo auch immer wir herkommen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir eins. Und das wird heute hier deutlich. Ich finde es toll, dass das gemeinsam hier gelingt. Und als eine Familie kommen wir hier zusammen, um unserem König zu begegnen, Jesus, um von ihm zu lernen und von seiner Gegenwart erfüllt zu werden für die kommende Woche. Wir haben als BUler, als wir diesen Gottesdienst geplant und vorbereitet haben, haben überlegt, was soll eigentlich das Ziel dieses Gottesdienstes sein? Und wir sind schließlich da angekommen, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns, dass Gott in diesem Gottesdienst Herzen bewegt, dass Menschen mit einem von Gott bewegten Herzen in die neue Woche gehen. Das ist das Ziel für diesen Gottesdienst. Möge er das schenken. Und als wir überlegt haben zu diesem Gottesdienst, es sind übrigens alle Elemente ausgedacht von den BU-Lern. Also die ganzen Lieder wurden von ihnen ausgewählt, das Video ist von ihnen gedreht, der Nenad hat das geschnitten zu Hause. Also alles ausgewählt. Und auch das Thema haben wir mit den BU-Lern zusammen überlegt. Und da kam ziemlich schnell diese Idee, Fastenzeit. Würde man vielleicht gar nicht denken, dass die BUler das als die Idee, als erste Idee hätten, hatten sie aber. Und ich fand das ganz spannend und darauf gehen wir ein. Fastenzeit. In dem Videoclip haben wir eben einige Eindrücke von Menschen gehört und auch erlebt, das fand ich spannend, dass richtig viele Leute sich mit dem Thema Fasten offensichtlich beschäftigen. Fastenzeit. Die Grundidee, so haben Caro und Bianca, die Interviewer, immer wieder gesagt, ist, dass wir in dieser Zeit eine besondere Offenheit haben für Gott. Denn Fasten hält unsere Sehnsucht offen, anstatt sie vorschnell anderswo und anderswie zu stillen. Das heißt, wo wir fasten, wo wir bewusst auf etwas verzichten, das sonst immer dazugehört, da hält uns das in Bewegung hin zu Gott. In der alten Kirche wurden die Fastentage als Statio bezeichnet, das heißt Wachtposten. Das heißt, das waren Tage, an denen man wacher als sonst für Gott ist, an denen man wacher als sonst auf Gott hinlebt. Und dabei ist Fasten keine Selbstbestrafung, sondern eine positive Grundstimmung ist wichtig dafür. Beim Fasten geht es nicht darum, das Leben zu verneinen und Gutes abzulehnen, sondern im Gegenteil. Fasten möchte zum Durchbruch zum Leben verhelfen, zur Nähe zu Gott. Fasten steigert Wachsamkeit und Offenheit gegenüber ihm. Und ich dachte auch, wie so ein Mann aus dem Interview, ich weiß gar nicht, also ich kann eigentlich gar nichts fasten, ne? Bin auch anspruchslos manchmal und dann dachte ich, habe ich jetzt nichts. Aber als ich mich dann hier mit der Predigt beschäftigt habe, dachte ich, ich könnte ja doch das einfach mal probieren, mal auf Fleisch zu verzichten. Und das habe ich dann auch mal probiert. Nicht so ganz radikal. Also wir waren gestern beim ECJA-Fußballturnier, ich hatte mega Hunger und die hatten sich gerade eine Familien-Salami-Pizza liefern lassen. Da dachte ich, komm, also es geht hier nicht um Lebensverneinung, dann nehme ich mir ein Stück. Das habe ich auch gebraucht, sage ich euch. Aber ansonsten, wo es geht, da versuche ich jetzt einfach mal so ein Stück weit auf Fleisch zu verzichten. Das hatte ich neulich abends dann aber schon wieder vergessen. Und Jasmin hatte eingekauft und dann stand da so ein leckerer Fleischsalat auf dem Tisch. Ich dachte, wow, Fleischsalat. Jasmin sagte, wolltest du nicht eigentlich drauf verzichten? Oh ja, stimmt, dachte ich. Da war ja was. Okay, und habe ich dann auch gemacht, und aber nicht, um das Leben zu verneinen, sondern ich habe mich erinnert, ja, ich lasse das jetzt einfach mal, Käse ist auch lecker und so weiter. Und ich erinnere mich, meine eigentliche Lebensgrundlage, mein Lebensglück, das kommt nicht von dem Fleischsalat auf meinem Brot, das kommt von Gott her. Ich habe mich kurz daran erinnert und da habe ich gemerkt, ja, dieses auf ein bisschen was zu verzichten, das öffnet mich wirklich und das bringt mich in eine gewisse Bewegung zu Gott hin, gedanklich, in diesem Moment. Fand ich gut. Wie kommen wir eigentlich darauf, eine Fastenzeit zu haben? Ist irgendwie gerade in, 7 Wochen ohne, viele machen da mit. Wie kommt man drauf? Nun, Jesus hat das getan. Er liefert das eigentliche Vorbild dafür. Und wir schauen uns heute mal an, was seine Erfahrungen damit waren und was wir davon für unser Leben heute mitnehmen können. Den Text dazu haben wir eben schon gehört. Oh, danke, ihr habt ja hier alles weitergeklickt. Das ist prima. Ich habe gar nicht dran gedacht. Gut, wir schauen uns den Text nochmal genauer an. In der Wüste. Wir haben das eben gehört, da hieß es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Kein Wunder. Danach, das heißt, das passiert unmittelbar, nachdem Jesus getauft worden ist. Da hat Gott ihn bestätigt, hat ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir. Und damit beginnt das öffentliche Wirken von Jesus. Und es beginnt ziemlich turbulent, nämlich damit, dass Gottes Geist ihn schnurstracks in die Wüste führt. Das ist nicht das, was ich erwarten würde. Ich hätte erwartet, dass Gottes Geist Jesus öffentliches Wirken beginnt, also führt er ihn in den Tempel, ganz viele Leute versammeln sich und Jesus hält die erste Megapredigt. Ist nicht der Fall. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Das heißt, Jesus kannte Wüstenzeiten. Du vielleicht auch. Eine Wüstenzeit ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist. Im Gegenteil. Wir lesen hier, dass Jesus erfüllt vom Heiligen Geist war und von ihm in diese Wüstenzeit erst einmal geführt wird. Und der Vater hat ein Ziel dabei. Das ist interessant. In Hebräer 5 lesen wir, dass Jesus durch Leiden Gehorsam lernte. Das ist überraschend. Aber das kann auch für uns gelten, dass nämlich Folgendes, in herausfordernden Wüstenzeiten geschieht Wachstum zu Gott hin. Es ist nicht Gottes Ziel, dass wir daran scheitern, sondern im Gegenteil, er möchte uns dafür ausrüsten und stärken, dass wir durch herausfordernde Zeiten hindurch auch ihm näher kommen. Das Vertrauen sich hier vertieft. Und genau das geschieht. Interessant ist, Jesus wird in der Wüste vorbereitet für seinen großen Auftrag. Aber Jesus war für diese Wüstenzeit auch vorbereitet. Er wird nicht nur vorbereitet, sondern er war auf diese Wüstenzeit schon vorbereitet. Und zwar durch die Bibel. Hat Jesus auch biblischen Unterricht gemacht, wie ihr, also wie Caro, Bianca, Nenad, Lea, Marie und Paul? Na, sowas Ähnliches. Zur Zeit von Jesus gab es nämlich Synagogenschulen, wo die Kinder lesen und schreiben gelernt haben, und zwar anhand der Tora. Mit 5 Jahren ging das damals los und vermutlich kannten diese Kinder am Ende der Schule, da waren sie ungefähr 13, die 5 Bücher Mose auswendig. Das hat Jesus durchlaufen, das hat ihn vorbereitet für diese Zeit. Vorbereitet, das seid auch ihr. Lea Marie, Caro, Bianca, Nenad und Paul. Ihr durchlauft den BU und unser Wunsch ist es, dass ihr dadurch vorbereitet seid, dass ihr eine tolle Grundlage mitnehmt fürs Leben. Vielleicht könnt ihr die 5 Bücher Mose noch nicht ganz auswendig, aber auch wir haben uns eine ganze Menge angeschaut bisher aus Altem und Neuem Testament. Und das soll fürs Leben sein. Okay, wie ging es bei Jesus jetzt weiter? Er bleibt dort nicht allein. Wir lesen, dass er dort vom Teufel versucht werden sollte. Und das geschieht. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Teufel, das griechische Wort ist Diabolos und das bedeutet wörtlich Durcheinanderwerfer. Da tritt der Teufel an ihn heran und möchte bei Jesus eine ganze Menge durcheinander werfen. Mal schauen, ob Jesus das zulässt. Der Teufel agiert ziemlich subtil. Das zeigen seine ersten Worte. Sie zeigen nämlich seinen Charakter. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn das stimmt, was du behauptest. Er stellt das noch nicht direkt in Frage, beziehungsweise behauptet noch nicht direkt das Gegenteil, aber er stellt es doch in Frage. Er sät Zweifel. Es ist genau wie die Schlange in der Schöpfungsgeschichte, die kommt und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und hier, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, er sät Zweifel und kitzelt heraus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch für deine eigenen Bedürfnisse sorgen, anstatt auf Gott zu warten. Brauchst du nicht vertrauen? Die Versuchung tritt offensichtlich an mich heran. Ich suche sie nicht, sie kommt zu mir. Luther hat das mal gesagt zu diesem Thema. Er sagt, ich kann nichts dagegen tun, dass die Vögel über meinem Kopf kreisen. Aber ich kann sie daran hindern, auf meinem Kopf Nester zu bauen. Ich kann nichts dagegen tun, dass Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann sie daran hindern, auf meinem Kopf ein Nest zu bauen, sich dort einzunisten. Versuchung, was ist das also? Es ist eine Situation, in der ich mich entscheiden muss, für Gott oder gegen ihn. Offensichtlich mache ich das nicht nur einmal im Leben, sondern im Alltag immer wieder. Ich mache das einmal in meinem Leben sehr grundsätzlich. Vielleicht drücke ich das dann auch durch die Taufe aus. Aber es gibt immer wieder auch konkrete Situationen im Alltag, wo sich für mich die Frage stellt, möchte ich mit ihm verbunden bleiben oder gehe ich in eine andere Richtung? Hier in der Wüste gilt es, eine Entscheidung zu treffen, in einer konkreten Situation. Es war bei Israels Wüstenwanderung ganz genauso, es ist hier bei Jesus so. Er musste die Entscheidung treffen, was ihm wichtiger ist. Und die trifft Jesus. Er sagt, ich lebe auf der Grundlage von dem, was Gott sagt. Das ist meine erste grundlegende Speise. Meine wahren Bedürfnisse werden nicht von dem erfüllt, was auf der Erde wächst und was aus der Erde kommt, sondern von dem, was aus Gottes Wort kommt, nämlich von seinen Zusagen zu mir. Das ist mein wahres Brot zum Leben. Und das macht er durch das Fasten hier deutlich. Er macht deutlich, Beziehung zu Gott ist für mich wichtiger als Brot. Jesus gebraucht seine Wunderkraft nicht dazu, sich alles Unangenehme vom Leib fernzuhalten, sondern er wählt diese Zeit, er durchlebt das Fasten bewusst, um intensiv zu erfahren und auszudrücken, Gott, du bist mein erster Versorger. Und ich will mein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sinn zuerst bei dir stillen, anstatt mich mit allem möglichen anderen vollzustopfen, mit Burgern oder Softdrinks. Hey, es ist nichts einzuwenden gegen Burger oder Softdrinks. Das ist okay, das ist gut. Aber es wird nicht mein tiefstes Bedürfnis stillen, nach Liebe und Anerkennung und Sinn. Auch DVDs oder YouTube-Videos, Arbeit oder Geld oder unendliche Flammen, die ich mir bei Snapchat sammle. All das wird mein wahres Bedürfnis nicht stillen. Auch wenn dagegen im Prinzip nichts einzuwenden ist. Aber Fasten macht deutlich, ich habe etwas Tieferes, das meinen Hunger stillt. Fasten als Durchbruch zur Nähe zu Gott, um zu erkennen, hier ist meine Quelle. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Also wenn du irgendwas fastest, sei es jetzt Süßigkeiten, Fleisch oder irgendwas anderes, falls du da mitmachst, keiner muss das, also das ist ja keine Pflicht, das zu machen, aber wenn du sagst, doch, ich probiere das mal, dann tu es aus diesem Bewusstsein und mit dieser Frage. Was ist meine tiefste Lebensgrundlage? Woraus beziehe ich meine Lebensenergie, meine Hoffnung, meinen Sinn, meine Wertschätzung, meine Liebe? Das Match 1 geht an Jesus, 1:0. Ein zweites Match kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, stürz dich runter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. gibt einen jüdischen Historiker, Josephus, der schreibt, dass es eine enorme Höhe war, von der Spitze des Tempelkonstrukts bis tief runter in die Schlucht, die daneben war. Und hier kommt wieder die Grundfrage, die wir eben schon mal gehört hatten. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das, denn, und jetzt kommt ein Bibelwort. Der Teufel garniert seine Herausforderung mit einem Bibelwort. Oha, dagegen kann man ja nichts sagen, oder? Ich meine, ist doch ein Zitat aus der Bibel. Doch der Teufel reißt hier aus dem Zusammenhang und wendet das Zitat aus Psalm 91 verdreht an. Ganz bewusst, nämlich um zu einer Tat zu bewegen und sie scheinbar zu rechtfertigen, die an und für sich voll daneben ist. Das ist geschickt. Der Teufel ist offensichtlich geschickt und kennt die Bibel besser als wir. Er greift Jesus da an, wo er seine Grundlage hat, in der Schrift. Der Versucher versucht, Jesus hier herauszukitzeln, den Vater herauszufordern. Israel hatte das auch schon mal gemacht in der Wüste damals. Doch Jesus durchschaut es. Er durchschaut es als eine manipulative Bestechung und weigert sich. Denn für Israel und für Jesus ist klar, Gott herauszufordern, dass er sich durch eine wunderhafte Bewahrung beweist, dass er uns schützen möchte und uns lieb hat, ihn so herauszufordern, das ist voll daneben. Denn so eine Herausforderung kommt nicht aus einem vertrauensvollen Herzen, sondern aus einem Anzweifelnden. Jesus sagt deshalb, nö, brauche ich gar nicht. Ich weiß, dass Gott vertrauenswürdig ist und gut, ich vertraue ihm. Und Jesus kämpft hier mit dem, so heißt es in Epheser 6, mit dem Schwert des Geistes, nämlich dem Wort Gottes. Die Ausbildung in der Bibel, die er damals genoss, kann er hier anwenden. Und dafür ist sie gedacht. BU ist fürs Leben gedacht, damit ihr Grundlagen mitnehmt, die ihr in eurem Alltag jetzt und später anwenden könnt. Das Wort Gottes ist die Waffe, die Jesus hier in diesem Kampf gebraucht. Ist interessant, Jesus zitiert dreimal und alle Zitate kommen aus dem 5. Buch Mose. 5. Mose 6 bis 8 sind alle 3 Zitate raus. Das hatte er im Herzen und damit konnte er hier agieren. Das Alte Testament war die Bibel von Jesus und die Bibel der ersten Christen. Ich möchte uns einladen, lasst uns die ganze Bibel wertschätzen, von Anfang bis Ende. Und lasst sie uns kennen, damit wir sie im Alltag gebrauchen können. Match 2 geht an Jesus. 2-0. So sah übrigens der Tempel aus damals, eine Rekonstruktion. Und von da oben hätte er sich runterwerfen sollen, macht er nicht. Wir kommen von Match 2 zu Match 3. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Die Herausforderung steigert sich. In der Wüste hat es angefangen mit dem Brot, es geht über die Spitze des Tempels bis zu einem sehr hohen Berg. Es beginnt mit der Herausforderung, aus Stein Brot zu machen, geht über die Bewahrung vom Tempel sich stürzen zu lassen, bis hin zur Macht über die ganze Welt. Eine echte Steigerung. Als wir mit den BU-Lern drüber gesprochen haben, fragten die, wie ist denn das eigentlich? Kann der Teufel das, kann er wirklich liefern, das, was er hier anbietet? Gehört es dem wirklich? Nun ja, er wird in der Bibel zwar als Fürst dieser Welt beschrieben, aber es gibt einen König, gegen den er absolut nichts tun kann, wenn er das nicht zulässt. Der Teufel bietet die Reiche dieser Welt an, doch den Reichen dieser Welt steht das Reich Gottes, das Himmelreich, entgegen, das Johannes der Täufer und das Jesus verkünden. Zu seiner Zeit als Mensch hat Jesus auf die Königsherrschaft im weltlichen Sinn verzichtet. Aber das ist nur ein Vorspiel zur Vollmacht, Nämlich als Jesus auferstanden ist, sagt er, mir ist gegeben alle Macht. Wo? Im Himmel und auf Erden. Alles gehört ihm. Jesus ist König über alles. Wenn er etwas nicht zulässt, kann auch der Teufel nicht wirken. Worum geht's dem Teufel? Jetzt völlig unverhüllt. Es geht ihm darum, angebetet zu werden. Er reizt Jesus dazu, jemand anders anzubeten als Gott. Und er lädt Jesus zu einer Abkürzung ein. Er sagt, du kannst Macht haben, auf kurzem Weg, nämlich ohne das Kreuz und ohne den Vater. Und zum dritten Mal sagt Jesus, es steht geschrieben. Seine Grundlage ist das Wort Gottes, beziehungsweise seine eigentliche Grundlage ist der sich im Wort Gottes zeigt, nämlich Gott selbst. Jesus sagt, Gott ist meine Grundlage und nichts soll zwischen unsere Freundschaft kommen. Wir sind dicke und das soll auch so bleiben. Denn ohne Gott habe ich nichts, auch wenn ich in dieser Welt scheinbar alles hätte. Ohne Gott habe ich nichts, aber mit ihm habe ich alles. Mit ihm habe ich eine Lebensgrundlage, mit ihm habe ich das Leben und deshalb hänge ich mich an ihn. Wen sollte ich da noch fürchten? Nicht, dass mir hier kein Leid mehr geschehen kann, aber was auch kommt, es kann mir meine Lebensgrundlage nicht wegreißen. Selbst der Teufel kann das nicht. Ich hänge mich an ihn, ich bleibe bei ihm. Und dann gilt das, was in Jakobus 4 steht. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist das, was Jesus erlebt hat. Der Teufel ließ von ihm ab, denn Jesus hat sich an Gott festgemacht. Und an all das erinnert eigentlich die Fastenzeit. Jesus hatte sich geweigert, eine Abkürzung zu nehmen, um die Königreiche der Welt zu beherrschen. Nun erfüllt er die Schrift und beginnt seinen Dienst, indem er sein Königreich, ein ganz anderes, ein viel tieferes, verkündet. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt ein Lied einspielen, das heißt Hom Shall I Fear. Es bedeutet, wen sollte ich fürchten? Mit Gott verbunden, wen sollte ich fürchten? Und die BUler haben dafür eine kleine Aktion vorbereitet. Wenn das Lied eingespielt wird, kann, wer das möchte, hinten zu der Wand gehen, wo sonst die Missionswand ist. Die ist jetzt mit dem schwarzen Tuch abgehängt. Und wenn du möchtest, dann kannst du dir einen Stein dort nehmen. Er steht für Wüstenzeiten oder Ängste, die du hast oder durchlebst. Situationen, vor denen du dich fürchtest. Vielleicht ist es Druck auf der Arbeit, vielleicht Krankheit, vielleicht Konflikte. Dinge, die dir alle Energie rauben wollen. Und wir BUler, wir laden euch ein. Legt eure Angst vor Jesus ab. Wenn du das möchtest, dann nimm dir diesen Stein und rechts daneben ist ein Kreuz und dann kannst du diesen Stein einfach symbolisch dahinlegen. Leg deine Angst vor Jesus, vor dem Kreuz ab. Zeige sie ihm, nenn sie ihm einfach. Und dann kannst du dir dort eine Zusage durchlesen oder sogar mitnehmen. Denk einige Zusagen und dann lass es eine Zusage Gottes für dich sein. Von dem Gott, der in jeder Situation unsere Lebensgrundlage sein möchte. Der in jeder Situation uns das geben möchte, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und genau daran erinnert uns die Fastenzeit. Er ist unsere Grundlage in jeder Situation. Und das brauchen wir nicht aus eigener Kraft versuchen, ja, in unserem Leben festzuhalten, sondern wir dürfen ihn dazu einladen. Das ist das, was immer darunter steht. Wir dürfen aus der Kraft des Geistes, so wie Jesus das auch tat, an seinen Verheißungen festhalten, aus der Kraft des Geistes im Vertrauen wachsen, aus der Kraft, die Gott uns schenken möchte, mit ihm verbunden bleiben. Er macht das, er lädt dich ein. Amen.
Wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir dein Wort haben, wo du dich uns vorstellst und aus dem wir lernen können, dass du der allmächtige Herr bist, der mit uns unterwegs ist in unserem Leben, dass du die Lebensgrundlage bildest, auf der wir sicher stehen können. Und dass wir sagen können, wenn du mit uns unterwegs bist, wen sollen wir dann fürchten? Wovor sollen wir uns fürchten? Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Danke, dass du das feste und sichere Fundament bist, auch bei all den Dingen in unserem Leben, wo wir merken, dass es um uns herum stürmisch ist, dass es drunter und drüber geht, wo Dinge um uns ins Wanken kommen und wir selber merken, wir stehen nicht mehr sicher. Da prägst du uns tief ein, dass wir bei dir sicher sind, in deiner Hand, und dass nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Und mach du uns bewusst, dass du der allmächtige Herr bist, dass dir alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass all die Mächte, die versuchen, uns von dir wegzubringen, dass sie schon besiegt sind, dass du der große Sieger bist, dass du am Kreuz den größten Sieg errungen hast. Und du kennst die Situation von jedem Einzelnen von uns, Herr, und du weißt, wo wir herausgefordert sind, was die Punkte in unserem Leben sind, die uns straucheln lassen, wo die Tür für die Versuchung offen ist. Da bewahr uns davor. Zeig uns auch, wo diese Gefahren sind, dass wir gar nicht erst dahin kommen, dass wir die Tür zulassen können, dass wir die Vögel nicht auf unserem Kopf Nester bauen lassen. Und gib uns auch die Gewissheit, dass selbst wenn wir gefallen sind, wenn wir der Versuchung nachgegeben haben, dass deine Liebe zu uns nicht aufhört, weil sie so viel größer ist als all das, was wir uns vorstellen können. Danke, dass du uns immer wieder aufnimmst. Amen.